Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Der Start ins neue Jahr auf der European Tour, der steht unmittelbar bevor. Und nachdem wir letzte Woche Bernd Ritthammer hier zu Gast hatten, ist heute der nächste deutsche Golfstar bei uns. Max Schmidt ist erst seit einem Jahr Profi, aber schaffte in diesem Jahr den glatten Durchmarsch von der Pro Golf Tour über die Challenge Tour auf die European Tour. In der ersten Liga bestreitet der 20-Jährige jetzt seine Rookie-Saison und die hat er sich verdient über den Weg Qualifying School. Und dann startete er ja auch noch mit einer Top 10 auf Mauritius ganz, ganz stark in sein erstes Jahr mit voller Spielberechtigung. Und uns jetzt zugeschaltet ist Max Schmidt. Hallo Max.
Hallo.
Ja Max, die Saison steht kurz bevor, beziehungsweise das neue Jahr im Golf auf der European Tour steht kurz davor. Kribbelt es bei dir schon wieder?
Ja, schon. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, auch über die Weihnachtszeit war es sehr, sehr schwierig, auch die Schläger dann mal wegzustellen. Aber jetzt mittlerweile bin ich echt froh, dass es dann auch wieder losgeht.
Du hast ja ein ereignisreiches Jahr 2018 auf jeden Fall hinter dir. Die Kollegen vom Golfmagazin, die fragten vor ziemlich genau einem Jahr in ihrer Titelgeschichte, als du ins Profilager gewechselt bist und letztlich auch auf die Challenge-Tour. Da fragten sie mit Blick auf dein Amateur-Handicap von +6,6, reicht das für die Profis? Wenn du jetzt nach deinem ersten Profijahr ja, mal Revue passieren lässt, was so passiert ist, wie wird denn das Fazit ausfallen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es gereicht hat, auch vor allem jetzt letztes Jahr mit den ganzen Umständen noch außenrum. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass es dann schlussendlich dann doch noch mit der European Tour Karte geklappt hat. Da es ja bis vor der Q-School nicht so rosig aussah, auch mit der Challenge Tour Karte, aber dann nochmal zusammengerissen und immerhin noch die European Tour Karte gesichert.
Das ist ja auch eine gewisse Anlaufzeit, die man da wahrscheinlich erstmal braucht, wenn man Amateur ist und dann ins Profilager wechselt. Wie schwer fällt so eine Umstellung? Was muss man vor allen Dingen ändern?
Die ganze Reiseplanung ist anders. Natürlich, ich habe einen Manager, der übernimmt das noch für mich, aber trotzdem, man muss sich so das erste Mal damit auseinandersetzen, wie plane ich, wie reise ich. Das war so die größte Umstellung für mich. Und natürlich sind da noch viel, viel andere Faktoren, wie da sind jetzt auch noch wirklich 50 bis 100 andere sehr gute Golfspieler und die können auch jeden Tag eine 8-0 unterschießen. Und ich bin nicht der Einzige, der da gut ist und deswegen war das sehr, sehr schwer auch mental, sich da wirklich einzufinden am Anfang.
Du hast dir die Entscheidung, Profi zu werden, ja auch nicht leicht gemacht, da bist du lange schwanger gegangen mit dem Gedanken. War das auch der Grund, dass du eben gesagt hast, ja, es sind so viele andere, es kann ja auch schief gehen. Hattest du da Selbstzweifel oder wo daran lag es, dass du letztlich länger brauchtest, diesen Entschluss dann tatsächlich auch in die Tat umzusetzen?
Ja, ich war am Anfang ein bisschen unschlüssig. Ich war ja gerade mal zu dem Zeitpunkt noch 19 oder bin ja mal 20 geworden, also 19,5 so um den Dreh. Und ich war halt mental Ende letzten Jahres, als ich dann die Challenge Tour Karte quasi schon sicher hatte von der Pro Golf Tour, war ich mir noch nicht so sicher, ob das jetzt schon der richtige Schritt ist, weil ich halt noch relativ jung bin. Aber ich habe mich dann schlussendlich mit Sebastian dann doch nochmal zusammengesetzt und wir kamen dann doch zu dem Entschluss, dass ich mental sowohl als auch spielerisch dafür bereit bin und deswegen hat es dann im Januar, haben wir dann die Entscheidung getroffen.
Sebastian, müssen wir kurz sagen, das ist dein Manager, Sebastian Ort. 6,6 dein Handicap. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Das ist ja ein Handicap, was zum Beispiel nicht mal Rory McIlroy oder Sergio Garcia als Amateure vorweisen konnten. Was bedeutet oder was hat für dich diese Zahl bedeutet? Welchen Stellenwert hast du ihr zugemessen?
Handicap ist ja immer so eine Sache. Also ich meine, wir hatten ja auch die Jahre in Deutschland gehabt, wo das Handicap quasi je nachdem verbessert wurde, wenn du irgendwie einen Punktedurchschnitt von 35 oder sowas im Jahr hattest oder das Ganze mit dem CBA, das wurde ja auch noch eingeführt, dass du quasi, wenn du an einem Tag schlecht gespielt hast, dass dann irgendwie die Runde komplett annulliert wurde und du dich nicht verschlechtern konntest und nur die Unterspielungen eingenommen wurden. Deswegen hat es das ein bisschen vereinfacht. Aber natürlich, Handicap ist auch damals wichtig gewesen, um in manche Turniere reinzukommen. Jetzt natürlich, wenn du +6,6 hast, ist es unrelevant, aber es war dann doch immer lustig zu sehen, wenn ich irgendwie mit Kumpels gespielt habe und die dann auf einmal angefangen haben, ja, du hast ja Handicap +6,6, hier musst du ja 9 unterspielen. Und dann musste ich denen quasi 15 Schläge vorgeben oder sowas. Aber ich habe halt auch gesagt, ich meine, +6,6 spiele ich jetzt auch nicht jeden Tag. Also es ist fast 7 unter im Schnitt. Deswegen war das immer lustig zu sehen.
Wann hast du das erste Mal ernsthaft darüber nachgedacht, überhaupt Profi werden zu können? Wann ist aus dem Spaß am Golf, ich nehme an, den hast du immer noch, aber wann ist sozusagen Ernst draus geworden?
Also ich habe schon wirklich sehr, sehr früh daran gedacht. Ich sage jetzt mal so, nachdem ich die erste deutsche Meisterschaft gewonnen habe, da wurde mir dann klar, dass ich vielleicht doch etwas Besonderes bin oder mit dem Sport irgendwie sehr, sehr viel erreichen kann. Mhm. Und das war so der erste Gedanke, den ich dann ans Profi-Dasein nicht verschwendet habe. Da habe ich so das erste Mal daran gedacht, vielleicht irgendwann mal dann mit meiner Liebe zum Golf dann auch das Geld zu verdienen. Das würde ich sagen, war so der erste Moment.
Das European Young Masters in Hamburg-Falkenstein 2014, das war ja so dein erster großer Turniersieg, dein großer Einzelerfolg. Er hat dir ja letztlich dann auch die Nominierung für den Junior Ryder Cup beschert. Das war sicherlich dann auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis auch für dich in noch sehr, sehr jungen Jahren.
Ja, es war wirklich überraschend. Vor allem, ich bin in die Woche reingegangen und wusste gar nicht so wirklich, ob ich spielen kann, weil ich hatte einen sehr, sehr schlimmen Mückenstich, der sich entzündet hatte und alles. Und da wusste ich gar nicht, ob ich spielen kann. Und dann schlussendlich nach den 3 Tagen dann da als Gewinner zu stehen, das war nicht geplant. Aber natürlich hat es mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vor allem, dass Alexandra dann auch noch mitgekommen ist nach Schottland. Das war natürlich umso besser. Und es war wirklich so, es war sehr, sehr wichtig auch für meine Karriere, dass ich dann dort nochmal irgendwie gezeigt habe, was ich auch gewinnen kann. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass es dann doch geklappt hat am Ende.
Einer deiner Kameraden beim Junior Ryder Cup, ja auch Renato Paratore gewesen, der ist ja mittlerweile auf der European Tour schon angekommen, hat ja schon etwas länger dort gespielt, hat ja auch schon ein Turnier gewonnen. Besteht da noch Kontakt? Hast du dir von ihm Tipps geholt, jetzt auch für den Wechsel in die Profikarriere?
Also zu Renato hatte ich nicht so oder habe ich nicht so viel Kontakt. So wenn wir uns auf den Turnieren sehen, dann quatschen wir auch vielleicht mal ein, zwei Sätze, aber das ist jetzt, also ich meine, in dieser Woche vom Junior Ryder Cup lernt man sich halt nicht so gut kennen, dass man da irgendwie sehr, sehr feste Freundschaften schließt. Der Einzige, wo ich sagen würde, da würde das hinhauen, ist Bradley Neal, mit dem habe ich auch Zimmer geteilt. Aber jetzt mit Renato hatte ich nicht so viel Kontakt über die letzten Jahre. Deswegen war das eher schwierig. Aber ich habe ja mit Ivan Cantero jetzt die letzte Zeit gespielt, also der Spanier. Mhm. Der hat ja auch im Junior Ryder Cup gespielt und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, vor allem weil es halt lustig war zu sehen, dass wir halt beide irgendwie fast gar nichts hatten am Ende des Jahres. Und dann haben wir beide auch zusammengespielt bei der Final Stage. Und das war echt schön.
Ja, du sagst, es ist die Saison 2018 auf der Challenge Tour. Ein paar gute Ergebnisse dabei gehabt. Mit welchen Erwartungen bist du dann zu dieser Qualifying School gefahren? Dann diese Final Stage, vor allen Dingen, du hast vorher ja auch die zweite Runde schon gespielt, da dann bestehen zu können. Was hast du dir ausgerechnet?
Gut, ich meine, ich hatte eigentlich nichts zu verlieren. Ich meine, ich hätte auf der Challenge Tour immer noch so 14, 15, 16 Events spielen können. Halt die großen Dinger nicht, aber trotzdem, ich meine, es ist jede Woche neu und deswegen, ich bin einfach reingegangen, hab zu mir gesagt, du hast jetzt die Woche so viel Spaß und du bist privilegiert hier zu sein. Und deswegen habe ich einfach die Woche genossen und dann am Ende hat's ja dann zum Glück hingehauen mit der European Tour Karte.
Das hat auf jeden Fall geklappt. Es ging ja schon gut los mit einer 62 zum Start der 6 Runden dann auf der Final Stage. Eigentlich ja ein Traumstart. Du bist ja sowieso einer, der relativ entspannt auf dem Kurs ist, sagen zumindest alle, die dich länger begleiten. Ging dir da trotzdem so ein bisschen die Düse bei dieser Erwartung Qualifying School und hat diese 62 dann vielleicht die aufkommende Nervosität gleich ein bisschen beruhigen können?
Ja, also ich meine, in der ersten Runde ist es ja immer noch so, in Anführungsstrichen, einfach, die Nerven dazu behalten, weil man ja weiß, 5 Runden kommen noch hinterher. Aber natürlich, also das hat die ganze Nervosität genommen, vor allem, ich meine, Danach war ich eigentlich relativ safe schon im Cut drin und ich musste mich jetzt nicht unbedingt darum kümmern, dass ich dann noch irgendwie eine tiefe Runde dann hinterher schieße. Und deswegen habe ich mich da sehr, sehr gut positioniert und musste mich nicht mehr so viel Gedanken an den Cut verschwenden. Und somit war das wirklich echt sehr, sehr cool, dass ich dann da schon quasi gesichert war.
Die weiteren Runden dann 71, 70, 68, 70, 71, also insgesamt sehr konstant und solide. Am Ende bist du geteilter 20. geworden. Was war das für ein Gefühl, als du dann mitgekriegt hast, es reicht?
Ich konnte es erstmals gar nicht so wirklich wahrnehmen. Also ich meine, du stehst dann da und lochst dann den letzten Putt und bist dann wirklich einfach nur komplett platt, körperlich. Also ich hatte ja vorher Second Stage gespielt, dann Final Stage direkt noch hinterher und deswegen ich das erste Mal so realisiert habe ich das so eine Woche später, dass ich halt jetzt European Tour spielen kann. Eigentlich was ich die ganze Zeit geträumt habe als ein kleiner Junge auch. Mhm. Aber so in dem Moment denkst du gar nicht so wirklich daran, sondern genießt halt einfach nur mit deinen Kumpels da irgendwie dann Golf zu spielen. Und bist dann wirklich in einer anderen Welt quasi zu dem Zeitpunkt. Und so das erste Mal wirklich kam es dann so eine Woche später, dass ich so wirklich realisiert habe, oh ja, jetzt geht es ja wirklich um richtig viel Geld und jetzt kannst du halt auch mal wirklich zeigen, wie gut du bist.
Du hattest ja auf der European Tour schon ein paar Ausflüge gemacht, vor allen Dingen die BMW International Open gespielt. 2017 und 2018 warst du dabei. 18 hattest du den Cut dann leider verpasst. 17, da warst du aber bester Amateur, glaube ich, im Feld und war am Ende geteilter 59. Da hast du eine sehr, sehr starke Woche letztlich gehabt.
Genau, ja. Also ich sag mal jetzt als Amateur ist es ein bisschen einfacher damit zu spielen, weil du weißt, du hast nichts zu verlieren und selbst wenn du den Cut nicht machst, dann ist es halt so. Mhm. Und vor allem letztes Jahr habe ich wirklich echt, also ja, jetzt ist es ja schon 2 Jahre her, vorletztes Jahr war es ja, da habe ich halt wirklich echt sehr, sehr gut gespielt und mein Mindset war auch wirklich sehr, sehr gut und deswegen, ich hatte auch irgendwie gar keinen Gedanken daran verschwinde, dass ich den Cut nicht mache. Das war für mich selbstverständlich. Vor allem selbst nach meiner durchschnittlichen ersten Runde mit der 2 über. Mhm. Und jetzt letztes Jahr in 2018, da habe ich mich so in Mitte der Saison, also ich war jetzt nicht so wirklich gut, was den Kopf anbelangt. Hatte so ein paar familiäre Probleme auch Anfang des Jahres gehabt und dann das hat sich auch so ein bisschen aufs Golfspiel ausgewirkt und ja, dann hat es halt leider mit dem Golfspiel nicht so wirklich hingehauen, so wie ich das wollte. Und aber das musste ich halt auch so hinnehmen. Ich meine, da braucht man halt auch Zeit, um da wieder rauszukommen und es hat sich ja schlussendlich dann doch zum Positiven entwickelt.
Zum sehr Positiven, wenn man dann auch deinen Start ins Rookie-Jahr dann auch nochmal sich genau anguckt. Mauritius, gleich eine Top 10 zum Start. Also optimaler kann es ja fast nicht losgehen.
Das stimmt. Also es war wirklich eine meiner besten Golfspielwochen, die ich hatte. So vom Putten gesehen her war es sehr, sehr schwierig, weil die Grüns halt wirklich onduliert und sehr viel Grain hatten. Also man wusste jetzt nicht genau, was der Putt macht, aber trotzdem so vom langen Spiel her und in die Schläge ins Grün rein, war das wirklich eine meiner besten Wochen. Und daraus ist dann halt ein 7. Platz resultiert.
Und den kann man doch auf jeden Fall zum Start in so ein Rookie-Jahr absolut vorzeigen. So kann es natürlich dann gerne auch weitergehen. Wie planst du denn jetzt den weiteren Verlauf der Saison? Du hattest gesagt, diese Umstellung vom Amateur zum Profi auf der Challenge-Tour war ja schon mit neuen Planungen des Schedules verbunden. Welchen Schedule hast du dir denn jetzt für die European-Tour zurechtgelegt? Du kannst ja mit deiner Kategorie relativ frei wählen.
Ja, also es ist schwierig. Vor allem in die großen Turniere komme ich halt leider noch nicht rein. Das ist so ein bisschen blöd an der ganzen Geschichte. Aber ich sage jetzt mal so, die ganzen Turniere so um 2 Millionen rum, also auch BMW International Open, dann Porsche kann ich alle spielen. Und deswegen, also ich muss halt so viel spielen wie möglich quasi, weil es ist ja am Ende des Jahres, muss man halt doch eine relativ hohe Summe dann aufweisen können, um die Top 110 dann im Race to Dubai zu machen. Mhm. Und dann muss ich halt je nachdem abpassen, wie ich so jetzt auch noch weiterspiele, jetzt die nächsten Monate gesehen, wie ich so in die Saison einstarte, damit ich halt auch abwägen kann, ob es sich lohnt, vielleicht nochmal auf der Challenge schon ein paar Events zu spielen. Das muss ich halt noch schauen. Also ich warte jetzt erstmal den Start ab und dann würde ich sagen, schauen wir dann mal weiter, wie das so gelaufen ist.
Auf jeden Fall, den Start planst du aber für Australien.
Genau, also jetzt vorerst der Start ist für Australien geplant. Natürlich, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar schon Omega oder Saudi-Arabien, aber da rechne ich mal noch nicht mit. Deswegen bereite ich mich erstmal auf Australien vor.
Da stehst du mit deiner Kategorie erstmal auf der Nachrückerliste, aber kann natürlich noch eine ganze Menge passieren. Und was alles in diesem neuen Jahr dann passieren kann, darüber sprechen wir mit Max Schmidt gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
European Tour Rookie Max Schmidt ist heute zu Gast hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Gab es für dich irgendwann auch mal die Überlegung, dass du vielleicht sagst, naja, wir hätten auch Web.com oder Mackenzie Tour oder die Schiene USA, Nordamerika wählen können, um in den Profi-Zirkus zu starten?
Natürlich könnte man das machen, aber da bin ich nicht so der Riesenfreund von. Also für mich ist eigentlich eher, also für mich kam auch irgendwie letztes Jahr so ins Gespräch, Asian Tour zu spielen, aber ich bin halt eher so der Mensch, der quasi lieber in Europa spielt. Und also jetzt natürlich auf der European spielt man nicht immer in Europa, aber auch auf der Challenge Tour nicht, aber dann trotzdem die Hauptturniere oder die viele Turniere sind halt doch in Europa dann ausgetragen. Und deswegen bin ich da eher hier in Europa, fühle ich mich wohler. Natürlich, wenn es irgendwann heißen soll, du darfst PGA Tour spielen, dann bin ich der letzte Mensch, der sagt, nee, mache ich nicht. Aber jetzt momentan ist es eher so, dass ich mich hier in Europa wohlfühle und deswegen auch eher hier bleibe.
Und das Ziel für 2019 erstmal Konsolidierung auf der European Tour, da erstmal die Karte sichern? Oder wie würdest du dein Saisonziel 2019 formulieren?
Ja, natürlich. Also ich meine, Karte sichern wäre natürlich schon ein sehr, sehr großer Schritt. Und was dann halt vielleicht noch da drauf kommt, das nehme ich auf jeden Fall. Also das größte Ziel, würde ich schon sagen, ist, dass ich dann irgendwie in die Top 110 reinkomme vom Race to Dubai. Und alles, was dazukommt, ist wirklich sehr, sehr gut.
Was ist denn aus deiner Sicht dafür nötig, um in die 110 zu kommen, mal abgesehen vom Preisgeld? Was musst du golferisch mitbringen? Was erwartest du selber auch von dir spielerisch?
Ja, also golferisch gesehen muss man mental sehr, sehr stark sein, vor allem über die letzten Turniere, weil es halt auch wirklich um die Existenz dann auch geht. Natürlich, ich bin noch sehr, sehr jung, deswegen, ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Das ist halt für manche andere ist es viel schwieriger. Aber mental muss man sehr, sehr stark sein. Und ich würde sagen, somit das Wichtigste jetzt auf der European Tour ist, man muss nicht unbedingt der Longhitter sein, aber man muss viele Fairways treffen. Und so die Wedges ins Grün rein sollten auch echt sehr, sehr gut sein. Und das daran werde ich auf jeden Fall auch arbeiten. Weil auch die Plätze auf der European Tour, bis auf Porsche European Open, sind die Plätze jetzt nicht übertrieben lang. Also wenn man eine gute Durchschnittslänge hat, dann ist es relativ, relativ gut. Und dann halt die Schläge ins Grün rein sind auch sehr, sehr wichtig.
Jetzt hast du selbst mal gesagt, das zitiere ich auch aus dem Interview mit dem Golfmagazin, meine Stärke liegt zwischen Abschlag und Grün. Du bist eigentlich ein Allrounder.
Ja, im Grunde genommen schon. Also ich treffe sehr, sehr viele Fairways, ich treffe auch im Schnitt relativ viele Grüns. Dann auf dem Grün hapert es manchmal so ein bisschen, obwohl ich eigentlich echt auch ein sehr, sehr guter Putter bin. Aber manchmal, also ich bin halt so jemand, der quasi jeden Putt lochen möchte. Und deswegen verschwende ich manchmal so ein bisschen Potenzial auf den Grüns, aber im Großen und Ganzen bin ich schon wirklich in jedem Bereich sehr, sehr gut.
Woran hast du in der Offseason jetzt zwischen den Jahren gearbeitet und woran arbeitest du jetzt speziell noch bis zum Start dann in Australien? Oder vielleicht, ja, wir drücken die Daumen vorher schon.
Also woran ich eigentlich immer arbeite, ist, dass ich den Driver gut treffe und auch wirklich so die Shapes, die ich schlagen möchte, also Draw oder Fade, dass ich das halt gut hinbekomme. Weil also der Draw ist halt der Schlag, der bei mir lang wird, und der Fade ist so der Sicherheitsschlag, dass ich die Fairways treffen möchte, dass ich die halt beide kann. Dann hauptsächlich auch noch, dass ich mit den Eisen, dass ich die gut treffe und dass ich da auch die Shapes hinbekomme. Das ist so meine Hauptarbeit, so über den Winter gesehen. Mhm. Weil über die Saison gesehen ist das alles sehr, sehr einseitig. Also mit den Eisen ist eigentlich immer mehr der Draw, den ich ins Grün reinschlage. Deswegen muss ich halt auch in der Wintersaison den Fade immer mal wieder üben, dass der halt auch wieder kommt. Und dann natürlich noch ein bisschen kurzes Spiel, dass die Distance Control mit den Wedges gut ist, dass die Bälle halt auch so nah wie möglich an die Fahne rangehen.
Welche technischen Hilfsmittel nutzt du beim Training? Setzt du den Trackman ein?
Ja, so mit meinem Trainer Jan Pelz arbeite ich relativ häufig sogar mit dem Trackman. Also es ist halt wirklich ein gutes Trainingsmittel, um quasi seine Längen zu überprüfen, wie der Schläger reinkommt und sowas alles. Also deswegen, da kann man dann schon sich versichern, dass das relativ genau ist und was man macht. Und deswegen benutzen wir Trackman sehr, sehr häufig und dann auch manchmal noch Sam Putlab. Mhm. Dass wir halt überprüfen, wie der Path gerade ist, also der Stroke eher gesagt, beim Putten, und ob ich den Ball in der Mitte treffe, wie ich den Ball rolle und alles sowas. Darauf schauen wir auch relativ häufig.
Ganz wichtig für einen Golfer ja auch sein Equipment. Du hast jetzt mit TaylorMade einen sehr bekannten und natürlich auch guten Ausrüster an der Seite. Wie wichtig ist das für dich auch, ja, diese Sicherheit zu haben, einen Schlägerausrüster an der Seite zu haben?
Ja, ist sehr, sehr wichtig. Also ich habe ja auch über die letzten Jahre meiner Amateur- oder generell über die Amateurkarriere eigentlich nur Titleist gespielt. Deswegen war es auch so ein kleiner Umschwung, als ich dann letztes Jahr dann TaylorMade-Schläger hatte oder eigentlich schon Ende vorletzten Jahres. Aber natürlich ist es sehr, sehr wichtig, da auch so eine relativ große Firma wie TaylorMade an seiner Seite zu haben, die ja noch wirklich echt sehr, sehr gut unterstützen. Und ich sag jetzt mal auch die ganzen Produkte, die ich testen darf, die kommen auch größtenteils sehr schnell an. Und sobald ich da irgendwie mal nur eine Kleinigkeit habe, wo ich irgendwie ein Anliegen hätte, was sie verbessern könnten, da hören die mir halt auch echt mit einem offenen Ohr zu und sagen, ja klar, können wir machen. Und da bin ich halt sehr, sehr froh, dass ich da jemanden gefunden habe, der sehr gut auch zu mir passt.
Und es ist ja auch so, dass da viele große Golfer unter Vertrag sind, also von daher auch nicht das Schlechteste, dass die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hey, lass uns zusammenarbeiten. Wer arbeitet sonst mit dir zusammen? Wie sieht dein Team aus, das dich dann auch auf Turnierreisen begleitet?
Ich habe im letzten Jahr mit Ulrich Eckert noch zusammengearbeitet, also über das Golfteam Germany, weil ich war ja auch relativ lange im Nationalkader. Mhm. Dann Jan Pelz, also mein Heimtrainer. Dann dieses Jahr steht noch in den Sternen, aber jetzt so vorerst würde ich den Uli Eckert dann noch mit dazu zählen. Also ich meine, sowieso, er hat mir über die Amateurkarriere, hat er mir wirklich sehr, sehr viele schöne Momente gebracht, und deswegen ist er sowieso eigentlich immer noch mit mein zweiter Trainer. Und deswegen zähle ich ihn halt auch noch dazu. Und dann waren teilweise noch vom Golf in Germany die Silke Lüdecke, das ist die Mentaltrainerin. Und dann der Oliver Konietzka, das ist der Physio. Mhm. Die waren auch dann teilweise noch dabei. Und dann noch der Uli Zilk. Aber jetzt so der innere Kreis ist eigentlich mein Manager, der Sebastian, dann mein Heimtrainer, der Jan, und dann der Uli Eckert.
Wie handelst du das Thema oder behandelst du das Thema Caddy? Wer wird dich da an der Tasche begleiten in diesem Jahr?
Das ist schwierig. Also ich hatte jetzt über die ersten Events hatte ich den Jason Schiepers, und er hat auch letztes Jahr für Nikolai gearbeitet. Mhm. Und da müssen wir halt noch klären. Also ich sag jetzt mal, ich möchte halt nicht, dass da irgendwie zwischen Nikolai und mich was kommt, weil wir sind halt auch schon echt gute Buddies, und deswegen werden wir da doch irgendwie klären, wer jetzt quasi mit Jason weiterarbeitet, oder Jason wird sich halt entscheiden. Aber ich würde halt vorerst arbeite ich noch mit ihm zusammen, bis Nico halt auch auf der Challenge-Tour dann quasi dann die Saison startet. Und ja, dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das dann regeln.
Was bist du für ein Typ im Umgang mit dem Caddy? Was lässt du den Caddy machen? Was machst du selbst?
Also ich binde den Caddy eigentlich im Großen und Ganzen so schon relativ viel ein, vor allem was die Schlagvorbereitung anbelangt. Putt-Linie lesen ist immer schwierig. Also wenn ich wirklich gar keine Ahnung habe, wie der Putt brechen soll, dann darf er auch mit drauf gucken. Dann beraten wir uns beide zusammen, was für einen Schlag wir jetzt als nächstes machen und wo der Ball ins Grün gehen soll und wo die breitere Seite ist und sowas alles. Das machen wir zusammen. Aber eigentlich im Grunde genommen treffe ich die Entscheidung dann immer noch selbst, was ich dann für einen Schlag mache und sonst irgendwas. Aber er gibt mir halt seinen Input, was er sieht und wie er jetzt reagieren würde in der Situation. Aber dann im Endeffekt führe ich da dann den Schlag aus und entscheide dann noch für mich selbst.
Du bist ja letztlich auch dafür verantwortlich, was hinten rauskommt. Wie machst du es mit Social Media? Nutzt du Social Media auch so quasi als Ersatz für ja, manchmal fehlende Medienpräsenz des Golfs in Deutschland? Denn es wird ja relativ wenig berichtet und dann ja höchstens vielleicht über die Major etwas ausführlicher und dann vor allen Dingen natürlich über Martin Keimer.
Ja, also es ist sehr, sehr schwierig, vor allem sich selbst zu präsentieren. Ich meine, es gibt sehr, sehr wenig Interviews im Golf, also jetzt im deutschen Golfbereich. Und deswegen muss man halt irgendwie eine andere Lösung dann finden. Deswegen haben wir auch gesagt, dass es dann halt über Social Media geht. Und ich finde, es ist eine gute Lösung. Also ich kriege auch sehr, sehr positive Resonanzen teilweise. Und deswegen, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich da auch jemanden an meiner Seite habe mit Sebastian, der sich da auch so ein bisschen auskennt, der mir auch ein paar Tipps geben kann, wie ich das gestalte. Und deswegen finde ich, ist es auch eine sehr, sehr gute Lösung dann nebenbei.
Definitiv. Und ansonsten gerne bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de reinhören. Da berichten wir über den Golfsport in seiner ganzen Breite. Und die deutschen Golfer kommen da auch immer zu ihrem Recht, sofern wir natürlich an Infos kommen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Aber da helft ihr uns mit euren Facebook-Seiten natürlich auch sehr dabei, dann auch von euch ein bisschen mehr berichten zu können. Abschließend noch eine Geschichte. Tiger Woods, das ist dein großes Vorbild. Wenn du dir eine Eigenschaft vom Tiger wünschen könntest, die du übernehmen könntest, welche wäre das?
Das ist seine mentale Stärke seiner besten Zeit. Das ist wirklich einzigartig, wie er da über den Platz gelaufen ist und wie er die anderen quasi deklassiert hat. Das war schon echt atemberaubend.
Und das wünschen wir dir, dass du das irgendwann in deiner Karriere auch haben wirst. Du bist ja, du hast gesagt, 20, also noch am Anfang, wirst erstmal jetzt in dieser Saison deine Rookie-Saison auf der European Tour spielen. Wir wünschen dir da alles Gute für diesen Start auch ins neue Jahr. Und ja, wir werden deinen Weg begleiten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Drücken die Daumen und wir hoffen, dass wir dich nochmal wiederhören in dieser Saison.
Dankeschön. Vielen Dank.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.